I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, et cetera. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Das war Joe Biden bei seiner Pressekonferenz vom 19. Januar zum ersten Jahrestag von seinem Amtsantritt. Er hat eigentlich darin implizit gesagt, dass er eine kleine russische Invasion noch hinnehmen würde. Das hat für grosse Verwirrung gesorgt, aber seither ist einiges passiert. Hat die Kommunikationspanne Folgen gehabt? Oder ist es etwa gar keine Panne gewesen, sondern geschickt kalkuliert? Und wie geht generell die Regierung Biden, wie geht die USA mit dieser Krise in der Ukraine um? Darüber unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem Amerika-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Washington. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International von Tamedia. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Das ist unsere Premiere, es freut mich sehr. Danke vielmals, dass ich dich da so gut höre. Kommen wir gerade zum Thema, die Ukraine-Krise. Ist das in den USA auch so ein grosses Thema wie bei uns hier in Europa?
Ja, es ist ja fast jeden Tag die Frontschlagzeile, außer wenn der Trump wieder einmal etwas besonders dreist zusammengelogen hat. China ist ja der grosse Rival von der USA auf der Weltbühne, aber in den Köpfen von vielen Amerikanern ist das immer noch Russland. Nach Jahrzehnten vom Kalten Krieg ist das einfach tief verankert in der Kultur und in den Köpfen. Entsprechend interessieren sich nicht nur Politiker, sondern alle Leute für das Thema.
Aber wie unterstützen die Amerikaner die Ukraine?
Vor allem mit Geld, Beratung und Waffen. Sie hüten sich noch ein bisschen davor, der Ukraine allzu aggressive Angriffswaffen zu geben, sondern sie schicken vor allem Verteidigungswaffen, Infrastrukturversicherung, Kommunikation, Drohnen, Nachtsichtgeräte, Scharfschützengewehr, so Zeug. Es sind 2,7 Milliarden Dollar gewesen seit 2014. Das betonen die Amerikaner sehr gern. Das ist doch eine rechte Stange Geld für die Ukraine.
Wir haben am Anfang die berühmt-berüchtigte Pressekonferenz von Joe Biden gehört. Dort ist er recht in der Kritik gestanden. Welche Figur macht er eigentlich generell so in dieser Krise?
Sehr durchzogen. Vielleicht kann man auf dem positiven Teil festhalten, dass man ihm Biden nicht muss erklären, wie der Putin tickt. Er ist im Kalten Krieg gross geworden, hat sich als junger Senator schon für das Thema interessiert, für Abrüstung, direkten Kontakt mit den Sowjets damals. Er ist so ein richtiger klassischer Transatlantiker, der richtig hinter der NATO steht, ganz anders als der Trump. Und man muss ihm zugutehalten, er hat eine Führungsposition übernommen auf der westlichen Seite.
Aber was ist denn negativ?
Ja, er hat halt auch einige Schnitzer begangen. Er hat in Afghanistan mit dem Rückzug die Europäer einige Mal überrumpelt, hat direkte Gespräche mit dem Putin vereinbart, ohne die Europäer dazuzuholen, hat er müssen nachbessern. Wir haben es auch vorher bei dem Auftritt gehört, er wirkt manchmal ein bisschen fahrig, er ist halt einfach älter und weniger fit als der Putin und das ist nicht so ein Detail, weil das beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung sehr stark. Und der Biden hat im eigenen Land keine starke Position, ist sehr umstritten und das schwächt ihn halt auch im Auftritt gegen aussen.
Aber ist es denn wirklich seine Absicht gewesen, öffentlich über eine kleine oder ein bisschen kleine Invasion von den Russen zu spekulieren?
Ja, indirekt versucht das Weisse Haus, das jetzt im Nachhinein so darzustellen. Es hat dann so Artikel gegeben, der Biden hat mit dem wollen die Europäer aufrütteln, weil die seien ja nur auf dem Hintern gesessen und haben nichts gemacht. Für mich wirkt das wenig plausibel. Wenn er das hätte wollen machen, hätte er auch irgendjemand aus einer tieferen Charge im Aus- oder Verteidigungsministerium können herschicken. Der Biden hat also einen Hang zum Plaudern und gibt ja darum auch nur wenige Pressekonferenzen.
Jedenfalls hat das nicht sehr überzeugend gewirkt, auch nicht auf mich. Und das Weisse Haus hat sich genötigt gesehen, sehr schnell zu reagieren. Und am nächsten Tag hat auch der Joe Biden selber seine Aussagen korrigiert.
I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. but it will be met with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin.
Also da stellt Biden nochmal klar, dass wenn eine russische Einheit Grenzen überschreitet, gilt das als Invasion. Und es gibt nicht eine kleine Invasion oder eine grosse Invasion, sondern es gibt einfach eine Invasion. Entweder machen sie es oder sie machen es nicht. Die USA drohen in so einem Fall mit Sanktionen, mit Gegenmaßnahmen. Sind die USA denn überhaupt vorbereitet, falls die Russen in der Ukraine einfallen?
Ja, ich glaube schon, dass die USA vorbereitet sind. Also im Senat und im House of Representatives hat eigentlich diese Woche noch ein Gesetz für Sanktionen verabschiedet werden. Es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es kann jede Stunde so weit sein. Und falls das noch nicht ganz so weit wäre, wenn die Invasion anfängt, kann der Biden auch als Präsident selber mal Sanktionen verhängen. Mit den Europäern hat er das Ganze jetzt abgesprochen, damit dann auch wirklich alle am gleichen Strick ziehen. Zumindest auf der Sanktionsebene sind sie parat. Und militärisch haben sie sich jetzt auch darauf vorbereitet. Ja, die stehen parat.
Jetzt hört man aber, dass sogar Sanktionen sollen Kinder von Oligarchen treffen. Man überlegt sich, ob man die Jugendlichen von Universitäten in den USA, sagen meistens natürlich Elite-Universitäten, soll wegweisen, wo sie studieren. Bringt das denn überhaupt etwas?
Ja, ich glaube schon. Symbolisch ist das sehr wichtig. Die Europäer und die Amerikaner auch haben das schon 2014 gemacht, wo die Russen Krim annektiert haben und die grünen Männchen Donbass geschickt haben. Der Putin hat sich zwar schon nicht davon beeindrucken, aber es ist halt wichtig, dass man zeigt, dass man seine Entourage dort treffen will, wo es weh tut, nämlich bei der Reisefreiheit, bei der Annehmlichkeiten für Kinder. Man will die Leute auch probieren, vom Dollarmarkt abzuschneiden, damit sie ihre Vermögenswerte nicht so einfach verstecken können. Das ist schon etwas anderes als so breite Sanktionen, die dann vor allem die einfachen Leute treffen, wie im Iran. Und darum hat Biden auch gesagt, sie wollen jetzt den Putin persönlich möglicherweise auf eine Sanktionsliste setzen. Das hat man zuletzt zum Beispiel mit dem Muammar Gaddafi gemacht. Das würde dann bedeuten, dass der Putin auch als Staatschef nicht mehr so einfach in die USA reisen könnte, sondern zum Beispiel nur noch gerade die UNO-Hauptsitz in New York und sehr eingeschränkt wäre. Hat wahrscheinlich auch Mühe, sein gut verstecktes Vermögen, das er in Dollar angelegt hat, zu verstecken. Ja, darüber hinaus will das Weisse Haus Software- und IT-Produkte an Russland erschweren mit Sanktionen, damit man das Militär trifft, überall wo es Technologie drin ist, damit die russische Armee nicht mehr weiter aufrüsten kann. Und als nukleare Option wird sogar diskutiert, Russland vom Bankennetz SWIFT abzuhängen. Das wäre aber dann eine sehr weitreichende Massnahme, die auch die Rolle des US-Dollar als Weltwährung würde schwächen. Dort ist noch nicht ganz klar, wie weit das die USA und auch die Europäer wirklich bereit sind zu gehen.
Also nur, dass wir es richtig verstehen, nukleare Option in dem Fall als Metapher gemeint und nicht als Einsatz von Nuklearwaffen. Aber selbst,
ganz wichtig.
Ja, natürlich, es ist natürlich umstritten, ob das, wenn man die Russen abhängt vom Bankennetz SWIFT, ob das wirklich etwas bringt, weil der Putin baut im Hintergrund bereits, hat er ein anderes System versucht, drauf zu bauen, zusammen mit China. Aber ja, im Westen hören wir immer, wie wirklich wirksam die Massnahmen sollen sein. Ich habe von Russland-Experten gehört, dass der Putin nicht wirklich beeindruckt hat. Wir werden es sehen. Zurück zu den Verbündeten, weil das ist ja eigentlich das zentrale Element, das Zusammenspiel, das Transatlantische in der Reaktion auf den Putin. Mit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan hat Biden seine Partner in Europa recht verärgert, dass sie nicht sehr plan gewirkt alles. Wieso unterlaufen dem so Fehler?
Ja, der Biden, sein Außenminister Anthony Blinken und auch der Sicherheitsberater Jake Sullivan wirken manchmal schon ein bisschen überfordert. Und die beste Erklärung, die ich dafür finde, ist, dass sie einfach zu viele Baustellen auf einmal eröffnet haben. Der Biden hat zum Beispiel Australien noch ein Atom-U-Boot versprochen und mit dem noch die Franzosen verärgert. Vieles von dem ist unter Zeitdruck passiert und die Amerikaner haben halt schon im Hinterkopf, dass die Europäer sie letztlich brauchen, weil niemand kann die USA ersetzen in der Sicherheitsarchitektur von Europa. Und sie darum einfach auch ein bisschen schalten und walten, wie sie wollen. Und man darf nicht vergessen, die Europäer sind schon auch ein bisschen selber mitschuldig. Sie erwarten vom amerikanischen Präsidenten, dass er vorangeht, damit man selber nicht zu fest den Kopf rausheben muss. Und wenn der Biden das dann aber macht, ist man dann schnell mal beleidigt und sagt, ja, wir haben jetzt zu wenig können mitreden.
Ja, so geht das eigentlich hin und her seit der Gründung von der NATO, seit 1949, ist immer sehr, nicht immer ein gleich einfaches Verhältnis da zwischen Europa und Amerika. Aber wie probiert es jetzt der Biden in dem Fall, die Europäer bei den Stangen zu behalten?
Ja, man kann fast sagen, der Putin hat ihm ein bisschen dabei geholfen. Seine Drohkulisse hat NATO jetzt wieder zusammengeschweißt. Die das Gefühl haben, die NATO braucht es eigentlich gar nicht mehr, sehen jetzt auch ein. Ja, mal, wahrscheinlich hilft ihnen die. Inzwischen reden die beiden vor und nach dem Gespräch mit dem Putin immer zuerst noch mit den Europäern. Er schickt seine Vertreter auch ständig in Europa. Und man liest dann auch, dass so ganz banale Dinge eben wichtig wären. Die US-Diplomaten zum Beispiel nehmen immer das Telefon ab, wenn die Europäer anrufen. Die fühlen sich jetzt ernst genommen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte.
Ja, und also die Signale scheinen zu wirken. Auch die 8.500 US-Soldaten, die er in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat. Und in Europa scheinen auch aufgewacht sein. Also Dänemark beispielsweise schickt Kampfjets nach Litauen, auch ein NATO-Partner und eine Fregatte, also das Kriegsschiff in die Ostsee. Frankreich hat angeboten, Truppen nach Rumänien zu schicken und Spanien hat ebenfalls eine Fregatte ins Schwarze Meer entsendet. Aber es gibt ein Problem und das heisst Deutschland. Deutschland ist eigentlich der wichtigste Partner traditionell von den USA in Europa aufgrund von der strategischen Mittellage, der Mitte in Europa auf der Achse zwischen West und Ost und auch Nord und Süd. Und es ist ein Partner, der auch will mitreden.
Dazu steht außer Frage, und das will ich an dieser Stelle auch sehr, sehr deutlich sagen, dass es keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa gibt.
Das sind die machigen Worte von Annalena Baerbock, der neuen deutschen Außenministerin. Die Regierung Stolz hat sich aber noch nicht so recht einreihen in die NATO. Sie liefert jetzt 5'000 Helme und ein Lazarett nach Kiew. Und das ist natürlich im Vergleich zu einer Fregatte oder zu Kampfjets doch eher ein Witz. Berlin wird vorerst keine Waffen liefern. Dabei hat Deutschland durchaus auch schon Waffen in Krisengebiete geliefert, zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Wie kommt das Ganze an in den USA?
Sehr schlecht. Also wegen dem Lavieren mit Russland ist in Amerika sogar die Frage aufgekommen, ob eigentlich Deutschland als Bündnispartner zuverlässig ist. Zwar nicht von Seiten von Biden oder von anderen offiziellen, aber doch immerhin von vielen Kommentatoren. Und das ist eine denkwürdige Entwicklung. Eigentlich erwartet ja die USA, dass Deutschland mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa übernimmt und die Verteidigungsausgaben aufschraubt. Und jetzt stellt sich plötzlich die Frage, ob man denen überhaupt trauen kann. Deutschland wird dann als naiv angeschaut, schon bevor Nord Stream 2, die neue Gaspipeline von Russland nach Deutschland, gebaut worden ist, haben die Amerikaner das Projekt torpediert. Nicht entschlossen genug, aber sie haben dann schon gewarnt, Deutschland macht sich abhängig von russischem Gas und der Putin wird damit spielen. Und so hat sich das jetzt auch herausgestellt.
Aber wieso haben denn die USA überhaupt je in die Nord Stream 2 Pipeline eingewilligt? Und wieso hat es den Donald Trump nicht schon verhindert?
Das ist da immer noch ein Streitpunkt. Trump hat zwar Sanktionen verhängt gegen Nord Stream 2, aber er hat das auch ein bisschen widerwillig gemacht. Er hat den Putin bewundert und man ist nie ganz sicher gewesen, wie ernst er es wirklich meint mit seinem Widerstand gegen Nord Stream 2. Und auf der anderen Seite hat Deutschland das einfach unbedingt wollen, hat wollen aus der Atomenergie aussteigen. Und der Trump hat ihnen dann gerade die Ausrede geliefert, um zu sagen, ja, die amerikanischen Warnungen, die können wir vom Tisch wischen, das ist sowieso nur der Trump. Und so ist die Pipeline weitergebaut worden und der Biden hat jetzt schließlich ganz am Schluss die Sanktionen gegen die Pipeline auch wieder gelockert. Einfach weil er sich mit Deutschland nicht wollen verderben und weil er nicht wollen Rücksicht nehmen auf die Europäer.
Aber das letzte Wort ist da wahrscheinlich noch nicht gesprochen, was die Nord Stream 2 Pipeline betrifft. Der Donald Trump, du hast ihn erwähnt, hat NATO als obsolet, also überholt, veraltet bezeichnet und hat eigentlich damit droht, dass er Truppen will aus Europa abziehen und dass die USA da weniger präsent sind. Ist die Idee jetzt vom Tisch?
Für einen Moment schon. Die Amerikaner haben jetzt mehr Soldaten nach Europa verleiht und sind dran. Sie wollen Europa besser schützen. Die NATO hat wieder eine wichtigere Funktion, auch für die USA, auch in den USA. Aber gleichzeitig dürfen sich die Europäer schon auch nicht zu fest auf den grossen Bündnispartner verlassen. Also der Widerstand im Land gegen die Entsendung von US-Soldaten ist enorm. Nach dem Afghanistan-Abzug ist er nochmal gewachsen. Der US-Schuldenberg ist unfassbar hoch, hat gerade Grenzen von 30'000 Milliarden Dollar überschritten. Und falls Trump jetzt nochmal die Wahl gewinnen würde, wird das Ganze sehr unberechenbar. Zudem eben die Kritik der Amerikaner, dass die Europäer eigentlich selber für ihre Sicherheit schauen und selber mehr investieren müssen, die ist nicht neu. Das hat schon Obama ständig wieder gesagt, die Kritik geht auch nicht weg.
Jetzt ist es so, dass die Krise, die wir haben in der Ukraine, eigentlich nichts Neues ist. Also die Russen machen immer wieder Druck in ihren Nachbarländern, der ehemaligen Sowjetrepublik. 2008 ist Russland nämlich beispielsweise in Georgien einmarschiert. Hat man die USA Lehren gezogen aus diesem Krieg?
Ja, ich denke schon. Man hat realisiert, dass sich Putin eben nicht einbinden in die internationale Gemeinschaft, obwohl man das lange probiert hat. Vor allem die Europäer haben ja probiert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzutreiben, in der Hoffnung, mit Putin so zu bändigen. Und die Amerikaner überlegen sich jetzt, wie sie in dem Zusammenhang mit dem Putin umgehen. Also ich glaube, sie haben realisiert, dass der Westen muss versuchen, in Putin sehr, sehr klare Grenzen zu setzen und dass man muss die Kosten von Angriffen möglichst in die Höhe treiben und dass man für das muss eng mit Europa zusammenarbeiten und dass die Zusammenarbeit möglichst muss auf eine Basis abgestellt werden, wo auch eine Abwahl von beiden würde überdauern. Wenn man es nicht schafft, wird es gefährlich für die baltischen Staaten. Und die Analyse teilen unterdessen da in den USA viele Kommentatoren. Dort wohnen viele russischstämmige Leute. Die sind auch von baltischen Staaten teilweise diskriminiert worden. Und die Angst dort ist sehr real, dass der Putin dann seine Finger auch nach innen wieder ausstrecken würde, um die Verbindung nach Kaliningrad wieder herzustellen.
Ja, wobei, da muss man natürlich sagen, da wäre dann ganz eine andere Geschichte als die Ukraine. Wieso? Weil die baltischen Staaten sind Mitglied von der NATO, also es käme der Artikel 5 vom NATO-Vertrag zum Einsatz, nämlich wenn jemand angegriffen wird, sind alle angegriffen, der sogenannte Bündnisartikel, man hat dann den Bündnisfall. Und das wäre dann eine Krise größeren Ausmaßes, meines Erachtens. Oder wie siehst du das?
Absolut. Und genau darum sind die Amerikaner jetzt aber auch so bestrebt daran, um in Putin jetzt am Beispiel von der Ukraine zu zeigen, wo Grenzen sind. Weil damit er schon gar nicht erst in Versuchung kommt, den Bündnisfall dann auch zu testen. Die Ukraine-Krise jetzt ist in dieser Sicht ein Trainingsplatz für Putin, um zu schauen, wie geschlossen das NATO eigentlich wirklich ist.
Ja, und es fällt schon auf, bei allen Solidaritätsbekundungen von der USA gegenüber Kiew, es wird doch immer klar unterschieden zwischen NATO-Mitgliedern und Nicht-NATO-Mitgliedern. Und implizit und auch explizit haben wir gesagt, dass ja die Ukraine bis auf Weiteres nicht wird Mitglied werden von der Militärallianz von der NATO. Fabian, ganz herzlichen Dank für die Premiere.
Danke dir, Christoph. Spannende Unterhaltung gewesen.
Wie immer, danke. Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am Tamedia Podcast in den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen gehören Sie an dieser Stelle wieder der Martin Kilian. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington D.C. war der Fabian Fellmann, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. You'll hear us soon.